So, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag in den Trick Kryptoanwendungen. Wir begrüßen Markus Schade, der uns einen Vortrag über Kerberos geben wird. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, guten Morgen, naja, fast. Ja, Informatikerzeit, 11 Uhr. Perfekt, gerade so aufgestanden, oder? Der Rest von schon wer es schon länger macht? Okay. Vielleicht gleich zu Anfang die Frage, wer hat schon mal was von Kerberos gehört, beziehungsweise hat das schon mal so ein bisschen damit rumgespielt? Okay, 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 okay. Was machen Sie denn alle hier? Gut. Ja, das habe ich so befürchtet. Ich sag's gleich von Anfang an, ich habe sehr mit mir gerungen, wie viel Krypto ich da reinbringe, weil ich wollte eigentlich mal zur Abwechslung so ein bisschen eher einsteigerfreundlichen Vortrag machen und wäre also nicht so en detail. Also ich möchte keine theoretische Informatikvorlesung hier halten, weil ich glaube, dann schläft mir die Hälfte dann am Ende ein. Aber soweit es sich nicht völlig umgehen lässt, werde ich natürlich drauf eingehen. Okay, Kerberos. Ja. Kerberos versucht eigentlich so ein bisschen, ja, mal ein bisschen Einleitung, wie die ganze Authentifizierung funktioniert, wie das Protokoll ausschaltet, welche Implementierung es gibt und am Schluss so ein bisschen Anwendung und wenn alles klappt, auch alles noch Demo. Ich habe ja noch 45 Minuten Zeit, ist mir gesagt worden. Schauen wir halt mal, wie weit wir so kommen. Ja, ne? So einer schicken, attraktiven jungen Dame werden Sie doch keinen Gefallen abschlagen, oder? Die hat keine Beine, na schön, okay. Ich weiß gar nicht. Ja. Das ist ein züchtiges Disney-Bild. Da gibt es keine Beine zu sehen. Ja. Kerberos versucht eigentlich das grundlegende Problem zu lösen, des Vertrauens so ein bisschen halt. Ja. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass der oder der Dienst, mit dem ich rede, tatsächlich derjenige ist, der vorgibt zu sein? Also typischerweise, wenn Sie sich irgendwo sonst wo anmelden, müssen Sie immer Ihre Nutzernamen und Passwort eintippern. Dann kann der Dienst zwar wissen, dass Sie das vielleicht sind, aber umgedreht können Sie nie sagen, ist das tatsächlich derjenige, mit dem ich überhaupt reden möchte. Ja? Gibt es ja genügend Möglichkeiten, da einzuhören. Und Aussehen ist nicht alles. Ne? Wir beschäftigen uns also mit diesem sozial gehandicapten Kollegen, ja? Mit großem Problem, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Ja, keiner will mit ihm spielen. Ja, kurz vielleicht was zur Historie. Ich habe zwar gesagt, ungefähr 30 Jahre, es haut nicht ganz hin. Ja, also das Athena-Projekt, in dem Kerberos entwickelt worden ist, lief so etwa von 83 bis 91. Und das erste wirklich öffentliche Release war erst 88 gewesen. Die vorhergehenden drei quasi, die sind in-house am MIT geblieben, sind nicht entfleucht. Aber so rund, ja, seit 30 Jahren hat man eigentlich so das Problem erkannt. Ja, Nutzer sitzt irgendwo aus der Ferne, Dienst möchte auf den Dienst aus der Ferne zugreifen. Wie kann ich sicherstellen, dass der Nutzer derjenige ist, der vorgibt zu sein? Und wie kann ich als Nutzer sichergehen, dass ich mit dem Dienst auch rede, mit dem ich reden möchte? Das Ganze ist als klassische Client-Server-Architektur aufgebaut mit einem zentralen Authentifizierungsdienst, einer sogenannten Trusted Third Party, also einer vertrauenswürdigen dritten Partei, die quasi alle Beteiligten kennt und gegeneinander authentifiziert. Das Ganze, ja, wir reden hier von den 80ern immerhin noch, ne, setzt nur auf symmetrische Verschlüsselung. Da war das mit asymmetrisch noch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ja. Und außerdem ist asymmetrische Verschlüsselung langsam. Ich glaube, das ist, glaube ich, hoffentlich allgemein bekannt. Das Protokoll, was dazu genutzt wird, heißt Needham Schröder. Und gibt es in zwei Varianten, einer symmetrischen und einer asymmetrischen Variante. Die asymmetrische Variante hat man nach 15 Jahren später dann festgestellt, dass es da einen Bug gibt, dass die unsicher war. Wurde dann aber auch, hat jemand, der das rausgefunden hat, gleich auch den Vorschlag gemacht, wie man diesen Fehler beheben kann. Was sich allerdings natürlich an diesem Beispiel auch gut zeigt, halt, wenn man der Meinung ist, ein eigenes Krypto-Protokoll entwerfen zu müssen, kann es durchaus sein, dass man vielleicht das selber nicht knacken kann, aber dass jemand anders das nicht knacken kann, das ist noch lange nicht gesagt. Und manche Dinge brauchen halt etwas länger, bis man das rausbekommt. Aber das coolste Feature an der ganzen Sache ist, dass mit diesen Kerberos-Sachen das, wenn man es richtig alles aufsetzt, das ständige Eintippen von Nutzername, Passwort entfällt. beziehungsweise dass man auf jedem einzelnen Dienst halt jedes Mal immer wieder die gleichen Nutzerkonten anlegen muss. Jemand muss hier aufstehen, ja? Wer piepst? Ja, hört's auch irgendwann auf? Ja, sehr schön. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn Sie Tabletten nehmen müssen, bitte. Ich möchte nicht, dass hier jemand umkippt. Ja, das heißt also, was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass halt das ganze Netzwerkauthentifizierung sicher ist, dass kein Identitätsdiebstahl oder Vortäuschung möglich ist durch Abfangen, Verändern, Replay von Paketen, dass das halt kein Single Point of Failure ist, halt, dass man das Ganze redundant auslegen kann, dass das für unsere Nutzer, ja, die typische Sekretärin als Beispiel, ja, ich weiß, das ist ein bisschen, ja, darf ich gar nicht sagen, nicht politisch korrekt. Hat mir jemand anderes Beispiel? Egal. Anwalt, ja, gut. Also auch für Anwälte tauglich ist, dass der halt das im Idealfall gar nicht mitbekommt, dass unten drunter halt ein Kerberos läuft, sondern er einfach, das muss einfach gehen. Das ist eigentlich der ideale Fall. Das Kerberos ist so ähnlich auch wie das DNS-System konstruiert, dass es halt so ein bisschen hierarchisch verteilte Architektur möglich ist, dass eine gewisse Delegation von Unterberechtigungen möglich ist und dass so Vertrauensstellungen zwischen einzelnen Verwaltungsebenen möglich auch sind. Ja, das Ding, das das Ganze macht, nennt sich Key Distribution Sender, KDC. Ja. Besteht aus zwei Teilen, einem sogenannten Authenticating Server und einem Ticket Granting Server. Und ich habe ja schon gesagt, dass das erste Protokoll, das entkommen ist, V4 ist. Und nicht schockiert sein, das ist glaube ich erst 2006 oder 2007 als unsicher eingestuft worden. Ja? Also es hat DES genutzt und wer so Distributed Net kennt, die hatten glaube ich einen DES Key 56-Bit innerhalb von 48 Stunden schon 2001 oder sowas geknackt. Ne? Also. Wenn das Zeug einmal draußen ist, es dauert immer verdammt lange, bis man es wieder los hat. Ja, aber über die Jahre ist das Ganze ordentlich weiterentwickelt worden, als heute modularer Standard in dem RFC 4120 von 2005. Der ist grauenhaft zu lesen, falls den mal jemand lesen möchte. Also kann man auch gut schlafen drüber. Und da wurde halt die ganzen Schwachstellen, so Dinge, die nicht so schön ursprünglich mal waren, so ein bisschen mit gefixt. Unter anderem mal, dass es einen Schutz vor Replay-Angriffen gibt, dass halt ja eine Vorauthentifizierung stattfindet, was genau das ist, erkläre ich dann gleich noch. Aber, und das ist eigentlich das größte Manko von Kerberos, es gibt keine Autorisierung und es gibt keine Gruppen, wie man das möchte. Also dass man sagen kann, okay, die Gruppe hat jetzt die und die Berechtigung. Die ganze Autorisierung findet halt nur implizit statt, wie beim Fall von SSH, oder halt man muss explizit jeden Nutzer listen. Das heißt also, kann ich schon jetzt sagen, Kerberos macht eigentlich nur so richtig Sinn in Verbindung mit einem LDAP als quasi Gruppenverzeichnisdienst. Also man kann auch die Kerberos-Datenbank an sich im LDAP speichern, also sodass man halt das Beste aus beiden macht. Auf die Idee sind schon andere gekommen, nennt sich Active Directory übrigens. Zu den grundlegenden Begriffen von Kerberos. Der administrative Bereich von Kerberos heißt Realm, entspricht in der Regel der DNS-Domain, muss aber nicht so sein. Aber hilft ungemein, wenn dem so ist. Also man kann es sich schwieriger machen, muss es aber nicht. Und die Verwaltungseinheit nennt sich Principal, wobei an der Stelle für die Kerberos-Datenbank völlig egal ist, ob das jetzt ein Nutzer oder ein Dienst ist. Und das Ganze ist quasi so à la E-Mail-Adressen mäßig aufgebaut. Es gibt also quasi einen Nutzeranteil at der jeweiligen Realm, wobei anders als bei E-Mail gibt es ja so noch so eine schöne Slash-Notation, wo man sogenannte Instanzen definieren kann. Das heißt also, wenn ich sage, okay, ich habe einen Nutzer, der hat einmal eine Admin-Rolle und eine normale, seine reguläre Rolle, dann wird das typischerweise mit dem /admin hervorgehoben. Oder es gibt so vordefinierte Sachen, zum Beispiel die Principles für Webserver, die heißen immer HTTP/hostname als Full Qualified Domain Name. Das wird also von den Browsern standardmäßig angefragt, dieser Principle. Die muss man natürlich entsprechend so definieren. Kleiner Typo von mir an der Stelle, sehe ich gerade, ist case-sensitive. Das heißt also, es muss eigentlich groß HTTP, also alle vier Buchstaben groß geschrieben heißen. Und dann der Full Qualified Domain Name. Ganz miese Falle. Übrigens, wenn man das erste Mal einrichtet, wenn man den Principle für HTTP klein schreibt. Genau. Während also ein Nutzer initial halt so ein Passwort eintippen kann, wie mache ich das für einen Dienst? Der kann ja nicht jedes Mal beim Starten ein Passwort eingeben, das ist irgendwie ja nicht wirklich handelbar. Und quasi das Passwort kann man beim Kerberos in Form einer Datei exportieren, mit der sich quasi ein Dienst automatisch dann auch ausweisen kann. Das Ganze nennt sich hier KeyTap. Und den Begriff, den wir jetzt eigentlich die nächste Zeit hier nur reden werden, heißen alles Tickets. Und das sind letzten Endes nichts anderes als verschlüsselte, zeitbegrenzte Ausweise für Nutzer, für einen Dienst. Und man könnte jetzt halt jedes Mal für einen Dienst halt wieder anfragen, zum Beispiel hier, stell mir mal einen Ausweis aus, um den Dienst zu benutzen. Und weil das ja unglaublich umständlich ist, das halt jedes Mal wieder Neues anzufragen, das ist ja nicht anders, als wenn man immer Nutzername, Passwort eingeben würde, gibt es im Kerberos eine spezielle Spezialität, die nennt sich Ticket Granting Ticket, quasi ein Ausweis, mit dem man Ausweise beantragen kann. Also sprich so eine Art Master Pass. Und wenn ich den habe, kann ich dann jeweils, wenn ich einen neuen Dienst benutzen will, hingehen zu meinem Key Distribution Center und sagen, hier ist mein Master-Ausweis, stell mir doch mal bitte einen Service-Ausweis für den Webserver aus oder für den anderen Dienst. Alles zeitlich begrenzt, genau. Also das ist eines der wichtigsten Features, dass das halt alles mit Zeit-Limits versehen ist. Die kann man serverseitig definieren, wie lang die standardmäßig sind, schauen wir dann gleich. Ja, typische Angriffe auf die Netzwerkauthentifizierung. Ja. Die NSA ist euer kleinstes Problem an der Stelle. Das heißt also, was passiert, wenn die Pakete überhaupt nicht ankommen, wenn sie abgefangen werden, wenn jemand man in the middle dazwischen lauscht, wenn er zum Beispiel die Authentifizierung modifiziert, ändert, dass halt völlig falsche Pakete aufstehen oder das Paket, wo er euch authentifiziert abfängt, später nochmal hingeht und dann sich ebenfalls so ein Ticket-Granting-Ticket besorgt und natürlich die ganze Spoofing-Geschichte, dass man halt vielleicht doch mit dem falschen Rechner redet, anstatt dem, mit dem man möchte. Das heißt also, mit diesen ganzen Problemen hat sich Kerberos schon vor 30 Jahren gut befasst und hat dafür Lösungen gefunden, die im Protokoll enthalten sind. Deswegen ist das Protokoll auch nicht so toll zu lesen. Ja? Also deswegen ist der RFC auch ziemlich schlimm. Also man sollte auch mal eine Vorlesung Theoretische Informatik vielleicht vorher gehört haben, bevor man sich das antut. Aber es gibt, ich versuche es halt, sage ich mal, weitestgehend normal, verständlich, hoffentlich zu vermitteln. Okay, prinzipieller Ablauf bei einer Kerberos-Authentifizierung. Ich gehe also am Anfang hin zu meinem Key Distribution Center und sage, hey, gib mir erstmal so einen Master-Ausweis für am Anfang des Tages, montags beispielsweise. So, und dann stellt mir das Key Distribution Center so ein Ticket-Granting-Ticket aus. Und dann ist eigentlich erstmal Schluss. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mein Mail-Programm aufmachen möchte oder meinen Browser und eine geschützte Webseite aufrufen möchte, läuft dann, wenn alles gut eingerichtet ist, das so ab, dass das E-Mail-Programm entsprechend dann halt automatisch ein entsprechendes Service-Ticket anfordert, zum Beispiel für den Mail-Server. Das dann ab dann voll transparent für den Nutzer. Wiederum beim Key-Distribution-Center reicht das dann als Authentifizierung beim Mail-Server, beim Web-Server, was für auch immer für einen Dienst ein. Und ich kann diesen Dienst nutzen, ohne dass ich jemals irgendwie wieder ein Passwort eingeben muss. Vollständig transparent. So. Jetzt, wenn man dieses Diagramm anschaut, dann kann man bestimmt schon auf Anhieb mindestens ein halbes Dutzend Angriffsvarianten sich überlegen, an welcher Stelle ich bösartige Sachen machen kann. Deswegen ist schon allein die Anfrage nach einem Ticket-Granting-Ticket etwas komplexer. Und zwar, ich schicke also früher ohne den letzten Teil, dem Key Distribution Center eine Anfrage. Ich hätte gern ein Ticket für Markus at MineRealm, gültig von bis nonce, ein nie wieder zu verwendender Zufallswert, dass das halt frisch generiert ist, damit keiner das Paket nochmal schickt. Und meine IP-Adressen, Hostname, von der ich gerade aus anfrage. Das, was hier hinten in Klammern steht, war bei Kerberos 4 nicht dabei. Das heißt also, hier konnte eigentlich jeder, also das alles im Plaintext, konnte jeder quasi dem Key Distribution Center sagen, hey, gib mir doch mal ein Ticket-Granting-Ticket für den und den Nutzer. Unten sieht man schon, dass das Ticket quasi verschlüsselt ist. Das ist, ich habe keine Maus und kein Beamer. Quasi das Ticket ist mit dem Key des KDCs verschlüsselt. Und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit gewesen, halt quasi diese Rückantwort vom KDC abzufangen und eine schöne Offline-Wörterbuch-Attacke halt auf dieses Ticket zu formen. So. Um dem vorzubeugen, hat man halt bei Kerberos 5 gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir erstmal was machen, dass derjenige, der überhaupt das Ticket haben will, irgendwie mal beweisen muss, dass er überhaupt in Besitz des Passworts ist, des Secrets des Clients. Und das ist quasi das, was sich bei Kerberos Pre-Authentication nennt. Da wird im Prinzip nichts weiter gemacht, als den aktuellen Timestamp mit dem Passwort des Nutzers verschlüsselt und quasi eingereicht. Das KDC kann es entschlüsseln, kann es prüfen. Quasi also, ich schicke ja meine User-ID mit, die ich haben möchte. Das heißt, er guckt in seiner Datenbank nach, nimmt den Key, den er dafür hinterlegt hat, entschlüsselt die Pre-Authentication und schaut nach, okay, Timestamp ist korrekt, ist noch valide. Naja, den Key. Also auf Client-Seite, wenn ich mein Passwort eingekippt habe, wird daraus ein AES-Schlüssel oder ein DES-Schlüssel generiert und damit wird das Ganze verschlüsselt. Also quasi, da gibt es eine, wer ist das gleich, Passwort-Key-Derivation-Function, also wie ich aus einem Passwort einen Schlüssel ableite. Ja. Wer ist genau? Ja, passt, genau. Okay. So, und das heißt, hier an der Stelle weiß schon mal der KDC, okay, der Nutzer ist wahrscheinlich im Besitz des Passworts, das heißt, ich kann ihm also schon mal einen Key ausstellen. Er schickt mir quasi das Ganze wieder zurück. Das von mir kommt, tut er quasi die Pre-Auth, den Timestamp inkrementieren, ja, sodass ich dann auch wieder weiß, okay, der ist auch wirklich im Besitz meines Passworts. Kann das wieder mit meiner eigenen Zeit vergleichen. Und dann kriege ich halt mein Ticket und einen Session Key. Und quasi das alles, also was hier unten in diesen eckigen Klammern steht, ist quasi mit meinem eigenen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, ich kriege einen Session Key, der für, solange das Ticket läuft, für die verschlüsselte Kommunikation dann mit dem Kerberos Server zu verwenden ist. Wiederum eine Nonce, also dass das halt keine Replay-Nachricht ist, sondern eine frische Nachricht. Die Nonces werden innerhalb dieser Laufzeit auf beiden Seiten immer in einem Replay-Cache gespeichert, um halt Duplikate zu erkennen. Ein paar Flags. Flags können sein, okay, das Ticket darf nicht weitergeleitet werden, das darf nicht erneuert werden, da gibt es verschiedene Sachen. Dann wieder jede Menge Zeitstempel, von wann bis wann ist gültig, bis wann darf das Ticket wieder erneuert werden. Und halt die Identität des ausstellenden KDCs. Das wiederum alles mit meinem eigenen Key verschlüsselt. Genau exakt für diesen Fall gibt es eine asymmetrische Variante, und zwar mit Zertifikaten. Das nennt sich PKInit, Public Key Initial. Also nur für den initialen Anfrage gibt es eine Variante, dass man das per asymmetrischen Key machen kann. Und zwar, also da muss natürlich auf dem KDC dann eine CA laufen, die dann halt X509-Zertifikate ausstellt. Und die Hauptanwendungsfall ist, dass man halt quasi einen Token hat oder einen Kartenleser und auf der Karte steht dann quasi mein privates Zertifikat drauf. Hat natürlich einen tollen Angriffswert. Ich muss natürlich dem Kartenleser vertrauen. Ansonsten, der kriegt ja dann quasi mein Geheimniszertifikat. Und ein toller Angreifer baut natürlich was, dass er sich das Zertifikat dann abgreift an der Stelle. Das ist halt die andere Geschichte. Nee, also, ja klar, wenn das Zertifikat, aber wenn ich die halt in einem Kartenleser habe und da das Zertifikat erstmal entschlüsseln muss, ja, dann muss ich dem Kartenleser vertrauen. Und das ist natürlich dann an der Stelle halt das, also gerade wenn der Kartenleser vielleicht öffentlich ist. Ja. Hat alles so Vor- und Nachteile. Es gibt nichts richtig Perfektes an der Stelle. Okay.
Genau.
Nochmal also kurz zusammengefasst, die ganze Geschichte. So, der KDC sendet mir am zweiten Schritt quasi das Ticket, Granting-Ticket mit, den Session-Key. Aber er kann natürlich halt das ganze Zeugs nicht entschlüsseln, weil das halt mit meinem Key verschlüsselt ist und halt mit der Nonce kann ich auch feststellen, dass das halt nicht wiederkommt an der Stelle. So lange, wie die Laufzeit ist. Also des Tickets. Ja. Bitte? Das ist ein Random-Wert. Wie viel Bits das genau sind, keine Ahnung, müsste ich im RFC nachgucken. Ja, ja. Ja, das ist ja genau definiertes Protokoll. Also das ist ein Random-Wert und ich weiß gar nicht, 32 Bit oder irgend sowas. Und der muss ja nur innerhalb der Laufzeit, also innerhalb des Windows eindeutig sein, wie das Ganze läuft. Und danach könnte man, also im RFC steht, dass Nonces nie wieder zu verwenden sind. Aber gut, kann man ja alle, also man wird ja nicht so oft anfragen, das heißt also man könnte ja da natürlich auch einen Angriff vermuten, halt wenn alle Sekunde irgendwie oder weniger als eine Sekunde ein Angriff kommt, also eine Anfrage kommt. Deswegen typischerweise holt man sich am Anfang vielleicht der Woche, also Anwendungsszenario typischerweise, man holt sich am Anfang der Woche, Montag früh, kommt man auf Arbeit, loggt sich ein, holt sich ein Ticket, Granting-Ticket. Das hat eine normale Laufzeit vielleicht von 24 Stunden oder von 10 Stunden halt, solange man die meisten Leute auf Arbeit sind, 16 Stunden, je nachdem. Ne? Und das kann zum Beispiel wieder erneuert werden. Gut, da ist es gut natürlich, wenn das wenigstens 24 Stunden läuft. Das heißt, wenn man am nächsten Früh wieder auf Arbeit kommt, ist das Ticket noch gültig. Und sagt dann zum KDC, okay, erneuere mir das mal. Und dann erneuere ich mir das bis zum Freitag und dann lasse ich es übers Wochenende auslaufen. Sodass eigentlich ich quasi nur fünfmal die Woche quasi mein Passwort entkrypte, mein Ticket erneuere und dann eigentlich jeweils immer bloß mit dem Session Key halt Service Tickets anfordere und dem Ticket Granting Ticket. Das heißt also, es gibt eigentlich eine überschaubare Menge überhaupt an Kommunikation zwischen jeweiligen Client und dem KDC. Halt eigentlich nur initial, wenn ich den Ausweis beantrage und da der Ausweis immer eine gewisse Laufzeit gültig ist, habe ich eigentlich auch kein Problem, dass da irgendwo meine Nonces mal schnell auslaufen. Gut, letzter Schritt. Ich möchte den Service nutzen. Das heißt also, ich frage jetzt den Service an, hey, gib mir doch jetzt mal für den Dienst ein Service-Ticket. Das heißt, ich schicke ihm den Namen des Services mit, von wie lange ich den Service nutzen möchte. Kann natürlich nur maximal so lang sein, wie die Policy erlaubt des KDCs. Also man kann aber auch eine kürzere Laufzeit anfordern. Mein Ticket-Granting-Ticket, das auch verschlüsselt ist, und ein Authenticator, ja, um halt zu beweisen, dass ich irgendwie in Besitz auch eines weiteren Geheimnisses bin. Und das ist halt meine User-ID und ein weiterer Timestamp, den ich wiederum mit dem Session-Key, der mir zuvor geheim übermittelt wurde, verschlüssel. So. Der KDC macht genau das, entschlüsselt halt das Ticket-Granting-Ticket, behält seinen Session-Key, kann damit meinen Authenticator dekrypten und den Timestamp überprüfen, dass der gültig ist. So. Und halt, ne, da das alles in einem halt einem Window ist, ich glaube, da ist auch noch eine Nonce drin, Entschuldigung, der ist nicht mit erwähnt, kann ich halt sicher sein, dass es halt niemand abfängt und wieder schickt. So, und er schickt mir dann quasi als Antwort ein Client-Service-Ticket, also ein Service-Ticket für diesen Client, für diesen Dienst und zusätzlich einen weiteren Session-Key, den ich bitte für die Kommunikation mit dem jeweiligen Dienst zu benutzen habe, verschlüsselt mit dem Session-Key, den wir uns quasi schon vorher mal ausgemacht haben. So, in dem Service-Ticket, was ich bekomme, steht meine ID drin, die ID des Servers, das ich nutzen möchte, einige Timestamps, wie lange das Ganze gültig ist und den Session-Key für den Dienst, damit der auch in den Besitz des Session-Keys kommt, damit der mit mir reden kann. Das Ganze wiederum gekryptet mit dem Key des jeweiligen Servers, den der KDC weiß. So, also das ist diese Geschichte. So. Dann baue ich mir einen neuen Authenticator, schicke den zum entsprechenden Service. Der entschlüsselt das Service-Ticket, bekommt daraus diesen Service-Session-Key, entschlüsselt damit den Authenticator und kann wiederum prüfen, ist die Anfrage frisch, habe ich die schon mal im Replay-Cache, gibt es Duplikate. Und wenn man möchte, das ist ein optionales Feature, kann man natürlich auch erwarten, dass dann der Service wiederum mir als Client halt einen von sich generierten Authenticator schickt, also mit seiner ID, mit seinem Timestamp, mit dem Session Key verschlüsselt, der uns vom KDC zugeteilt worden ist, um für den Dienst genutzt zu werden. Geht ziemlich viel hin und her, das verschlüsselt mit dem verschlüsselt und das verschlüsselt, aber das ist halt, geht halt alles darum, halt, weil man damit rechnet, dass halt jederzeit irgendjemand auf der Leitung das Ticket abgreift, verändern könnte, nochmal senden könnte. Und da haben sich einige Leute über die letzten 30 Jahre sehr viele Gedanken gemacht, wie man halt genau dieses Problem umgeht an der Stelle. Ja, es gibt zwei Implementierungen, eigentlich drei, ja, wenn man Microsoft mit dazu zählt. Ursprünglich halt die MIT-Implementierung, die bis 2001 nicht aus den USA exportiert werden durfte, wegen starker Kryptographie. Es gab eine Variante, die aus den USA exportiert worden ist. Der wurden aber erstmal sämtliche Krypto-Funktionen entfernt. Macht natürlich dann toll wenig Sinn, dass man halt zwar das Protokoll hat, aber ohne Krypto. Ja, ist ein bisschen sinnlos dann. Also DES galt zu dem. Das war ja so Active Directory so etwa kurz danach die Zeit. 2000 so. 2000 vor 2001. Naja, also die durften es auch nur in einer abgespeckten Version exportieren. Also das alles war ein bisschen, das war so ein bisschen furchtbare graue Zeit, ja. Als wenn es gestern wäre, ne? Und weil eigentlich Kerberos eine schicke Geschichte halt ist, weil gerade halt große Installationen, man will halt nicht irgendwie ständig an allen Diensten alle Nutzer konfigurieren, sondern halt zentrale Authentifizierung haben, gab es dann halt an der Universität Schweden, KTH, ja, Königliche Technische Hochschule Schweden, genau, eine quasi Reimplementierung dieses ganzen Kerberos, um dieses Exportverbot zu umgehen. Und die haben so ein bisschen ein paar unschöne Dinge, wie halt, dass es halt beim MIT Kerberos nur einen Master-Slave gibt, also einen Master gibt und aber mehrere Slaves geben kann, schon als Multi-Master halt ausgelegt. Und Microsoft hat das Ganze genauso toll gefunden, ist ihm auch nichts Besseres eingefallen. Und letzten Endes das Active Directory, was in jedem Windows-Server drin ist, ist nichts anderes als ein Kerberos mit einem LDAP. Aber ich glaube, das ist allgemein bekannt, oder? Mehr oder weniger. Ja, zu dem Zeitpunkt war Microsoft noch irgendwie nicht so ganz verzweifelt. Ja, haben damals ihre schöne Policy fortgeführt. Ja, Embrace und Extend, also irgendeinen tollen offenen Standard adoptieren und den inkompatibel erweitern. Das Ganze nennt sich bei Microsoft PAC, Privilege Attribute Certificate. Ist letzten Endes nichts weiter als ein Zertifikat, wo Gruppenattribute und Benutzergruppen des jeweiligen Nutzers festgelegt sind. Eigentlich keine doofe Idee, weil, ich habe ja schon erzählt, Kerberos kennt keine Gruppen. Also, aber zu dem Zeitpunkt halt völlig inkompatibel mit dem Rest der Welt. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also durchaus möglich halt mit dem Unix Kerberos gegen Microsoft Kerberos halt, die miteinander quasi so Cross-Realm zu verheiraten, dass die miteinander reden. Aber es war lange Zeit enorm schwierig, weil Die haben natürlich nicht den Standard-Cypher genommen, also Kerberos hat auf DES bzw. 3 DES gesetzt. Die haben RC4, HMAC, MD5 genommen. Ja, warum dasselbe nehmen? Wir können ja was anderes machen. Genau, ach, das glaube ich ist, war der Grund mit der Export. DES durfte nicht exportiert werden, RC4 durfte exportiert werden. Jetzt. Genau, ja. So, das Framework, auf das die meisten Dienste eigentlich aufsetzen, damit sie halt ein bisschen unabhängig sind, also das nennt sich GSSRP, beziehungsweise aus der Windows-Welt SSPI, Security Services, irgendwas. Das hier steht für Generic Security Services Application Framework. Obwohl es generic heißt, wird es eigentlich nur von Kerberos eingesetzt und es gibt eigentlich meines Wissens nach für fast jeden normalen Protokolldienst irgendwo eine Implementierung, die in irgendeiner Form eine Kerberos-Authentifizierung ermöglicht. Also angefangen SSH, LDAP, HTTP, FTP und Tod und Teufel. SMTP, ja genau. IMAP. Ja, ja, ja. Also quasi alle Standardprotokolle gibt es in der Kerberos-Ausprägung. Ja. Also quasi alle Standarddienste, E-Mail, Web und sowas lassen sich mit Kerberos nutzen. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier auch mal praktisch zeigen können. Ich hoffe ja mal. So. Das, was man als Nutzer typischerweise macht, schauen erstmal, ob man eigene Credentials überhaupt hat. Habe ich keine momentan. Gut, und also man kann das Ganze natürlich direkt an den Login-Manager anbinden, sodass man das halt direkt halt, wenn man sich am ersten Mal am grafischen Login einloggt, gleich bekommt. Ich mache das jetzt hier mal auf der Kommandozeile. Ja, genau. So. Total unspektakulär, ich kriege genau gar nichts zurück. Ja. Aber hier oben sieht man halt, wenn ich halt was Falsches oder ein falsches Passwort eintippe, dass dann schon die Pre-Authentication fehlgeschlagen ist und mir der KDC mitteilt, nee, ich gebe dir erstmal kein Ticket. Hier, das ist ein Debian, beziehungsweise hier ein Ubuntu, in diesem File. Je nach Distribution, bei einer Fedora ist es mittlerweile so, dass es im Kernel Keyring gespeichert wird. Und wenn ich jetzt einen Kalist mache, dann sieht man eigentlich genau das, dass ich halt mein Principal habe. Mein Ticket geht jetzt los, Valid Starting quasi jetzt hier 11.33 Uhr, gültig bis 21.33 Uhr, quasi genau 10 Stunden. Und ich darf es bis morgen um die gleiche Zeit wieder erneuern. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Minute warte, kann ich mit einem Kinet-R quasi mein Ticket verlängern. Ja, gut, Gott sei Dank, gerade eine Minute vorbei. Man sieht also, dass mein aktuelles Ticket jetzt sich quasi um die eine Minute verlängert hat. Aber, Zeile drunter, Renew Until quasi darf so lange erneuert werden, ist immer noch die gleiche Zeit. Das heißt, wenn das Ticket dann diesen Zeitpunkt erreicht hat, muss ich dann wieder mal einmal mein Passwort eingeben. Die Standardlaufzeit, wie gesagt, lässt sich verändern. Typischerweise ist es sinnvoll, man muss immer überlegen, halt, ne, welches Risiko geht davon aus, dass halt jemand halt ne, an die Workstation halt rangeht und sich diesen Ticket-Cache schnappt an der Stelle. Versus halt Bequemlichkeit. Ja, immer die Abwechslung. Abwägung zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit an der Stelle. Aber Kerberos macht da keine Vorgaben. Also man kann, typische Ticketlaufzeiten sind halt 24 Stunden und halt eine Woche oder sowas halt renewable. Wenn man länger laufende Jobs halt hat, Compute-Jobs oder sowas, die auf dem Dateisystem wie AFS schreiben, das halt Kerberos auch einsetzt, dann will man sowas haben, dass die halt länger als 24 Stunden laufen können. Ja. Da kann der Job nicht dann plötzlich halt mal wieder ein neues Passwort eingeben. Das funktioniert schlecht. Okay, so. Wenn ich jetzt quasi weiß, okay, brauche ich nicht mehr, kann ich gerade Destroy eingeben und das Ganze ist weg. So, hat jemand schon jetzt eine Frage an der Stelle, woher eigentlich mein Client genau weiß, mit welchem KDC er reden muss? Vielleicht, eventuell? Ja, möglicherweise? Ja? Richtig! Ja. Warum sind Sie überhaupt hier? Ja, der ist halt hier. Okay, das heißt also, man früher, ja, historisch, gibt es eine EDC-KB5-Conf, wo man halt genau eintragen kann, das ist mein KDC und das ist mein Admin-Server, der, mit dem die Tickets verwaltet werden. Und hier unten hat man auch schön noch das Beispiel vom MIT, dass halt die DNS-Domain, die hier vorne steht, nicht identisch ist mit der Kerberos an der Stelle. Ja, klar, die haben das irgendwann mal erfunden und sind das nicht so schnell wieder losgeworden. Also hier, ich habe halt, ja, für Demo-Zwecke halt jetzt nur einen aufgesetzt, aber man kann natürlich dann mehrere angeben. Aber man will das nicht auf jedem Client konfigurieren. Nein, das möchte man nicht. Es gibt definierte SAV-Records und DNS für Kerberos, die halt dann von einem intelligenten Client dann abgefragt werden und dann wird entsprechend mit dem jeweiligen KDC gerettet, sodass man halt, wenn man es schick aufsetzt, eigentlich nichts an dem Client ändern muss, außer halt die Kerberos-Client-Software zu installieren. Gut. So. So. Wenn ich jetzt mich also irgendwo einlogge, habe ich im Idealfall halt kein Passwort einzugeben, bin eingeloggt. Und ohne Passwort jeweils Passwort einzugeben. Es sieht natürlich ziemlich unspektakulär aus. Ich mache mal das Wirbis an der Stelle. Und ja, normal, also wenn man SSH ein bisschen kennt, dann hat man hier diese Authentifizierungssachen, die man nutzen kann. Public Key, GSSRP with MIC. Das ist genau das Kerberos-Zeugs. Und ja, er probiert jetzt halt als erstes das GSSRP, Delegating Credentials, das habe ich gerade noch eingestellt. Und er sagt, okay, Authentication erfolgreich und alles klar. Gut. Ob meine Credentials weitergereicht werden, kann ich einstellen. Also ich kann hier Delegate Credentials einstellen. Dann wird das Ticket, was ich mir hier besorgt habe, direkt an den SSH, also via SSH weitergereicht, sodass ich halt auf dem System, wo ich gerade bin, die auch habe. Dafür müssen die Tickets forwardable sein beim KDC. Also ich habe jetzt mein Ticket und gibt auch ein kerberisiertes SU und so, alles via Kerberos-Authentifizierung. Und hier hat man eigentlich schön zwei Beispiele. Also, dass ich mich auf dem Server einloggen kann, ist einfach implizit. Ich habe denselben Nutzernamen auf dem System, wie mein Kerberos-Principle ist. Das heißt also, das ist die quasi Autorisierungskonfiguration. Ne? Es ist nicht so richtig das Nonplusultra. So, und dass ich jetzt mich als Root einloggen darf, kann man eine K5-Login anlegen und dort die Principles eintragen, die erlaubt sind. Das heißt also, ich kann das jetzt entweder via SU machen, also diesem K-SU, dem kerberisierten SU, oder kann natürlich das direkt an der Stelle machen, wenn man das halt möchte, also permit root login, sofern das gesetzt halt ist an der Stelle. Aber na, sinnvoller Variante halt, normalen Nutzeraccount nehmen, kein root logins erlauben und dann halt in SU halt auf den jeweiligen Nutzer. Bei der Konfiguration von SSH muss man eigentlich nichts weiter groß machen, wobei hier, das ist ein Arch, da gibt es was, womit man sich tierisch ins Knie schießen kann oder ich auch erstmal lange gesucht habe. Das Einfachste, was man konfigurieren zumindest mal muss, ist, dass halt GSSRP Authentication überhaupt erlaubt ist. Das ist eine Compile-Time-Option, muss natürlich jeweils mal schauen, was bei der jeweiligen Distro default, der Default ist. Also bei einem Red Hat oder einem CentOS ist es, glaube ich, so, dass das standardmäßig an ist, bei allen anderen eher nicht. Und wenn man das dann angemacht hat und dann versucht sich einzuloggen und es geht dann trotzdem nicht, denkt man sich, warum denn nicht? Ja. Und zwar, ich habe ja gesagt, gegenseitige Authentifizierung. Das heißt, ich muss auch den Server, auf dem ich mich einloggen will, dem Kerberos bekannt machen. Das heißt also, mit so einer Keytap. Und die muss ich halt auf den Client, also in dem Falle das Zielsystem, auf dem ich mich einloggen will, übertragen. So. Und SSH nutzt standardmäßig die System-Keytap, und zwar ist das die EDC-KB5-Keytap. Ja, es ist ein Binary-File, kann man natürlich nicht so schön lesen. Kann das mit, gibt es ein KT-util? So, und da sieht man halt, dass da zwei Keys drin sind. In dem Fall hier ist es einmal halt ein AES-256-Key und einmal ein 3DES-Key. Also der KDC halt stellt halt für jeden Nutzer und für jeden Dienst halt nicht nur ein Key aus, sondern mehrere Keys halt für mit verschiedenen Kryptovarianten auch aus Kompatibilitätsgründen. So, Verwaltung des Ganzen. Also gibt es hier ein Kademin Local. Das ist quasi ohne Kerberos-Authentifizierung. Ja, also als Root quasi. Und ja, die Kommandos sind nicht wirklich schön. ListPrints zeigt mir die momentan konfigurierten Principles an. Standardmäßig werden folgende angelegt, also KM. K/M ist der Kerberos Master Key, quasi der Key, mit dem die komplette Datenbank verschlüsselt ist. Und alles andere, der muss natürlich, wenn die Datenbank verschlüsselt ist, initial auf derselben Maschine liegen. Das heißt, wenn der KDC-Dienst startet, braucht er natürlich diesen Key in einem File, um überhaupt die Datenbank entschlüsseln zu können, um dann authentifizieren zu können. Das heißt also, der ist der absolut kritischste Key. Wenn der kompromittiert ist, ist ihre komplette Kerberos-Datenbank hinfällig. Dann haben wir noch zwei weitere Standardsachen. Und zwar ist das einmal ja, Change PW. Ich glaube, es ist wohl offensichtlich, wofür der dient, oder? Ja, Passwort ändern. Dienste können natürlich kein Passwort ändern. Dafür gibt es dann diesen anderen Principle. Der tut quasi dieses Keytap ändern, also die Key-Änderung für Service Principles abhandeln. Und am Schluss noch diesen. Das ist quasi der Key, mit dem initial alle Ticket-Granting-Tickets verschlüsselt sind. Denke ich mal, hat man ja auch hier lokal gesehen. Ja, dass halt meine, das Ticket damit verschlüsselt ist. Jetzt sieht man auch schön, dass meine SSH völlig transparent für mich zwei Service-Tickets angefordert hat. Ohne dass ich die explizit nochmal anfragen wollte. Einfach für den Host. Und die natürlich haben erstmal, wenn ich nichts weiter sage, die gleiche Laufzeit wie halt mein Ticket an der Stelle. So. Und das Ganze, wenn ich jetzt halt irgendeinen Nutzer, neuen Nutzer anlegen möchte, gibt es halt @prink oder kurz geschrieben ANK nur. Und dann kann man jetzt halt Puba und dann gibt man ein neues Passwort ein. Ah gut, da war nicht das gleiche. Und dann hat man das. Oder wenn man halt einen neuen Dienst anlegen möchte, gibt es halt die Option RentKey. Da wird halt automatisch ein Key generiert, ein zufälliger. Für, was weiß ich denn, ja, FDP und dann halt in entsprechenden Full Qualified Domain nehmen. Wenn ich das jetzt habe, ja, exportiere ich das Ganze in die Keytap. Dann sieht man halt auch, dass halt mein Kerberos momentan drei sogar verschiedene Keys generiert. einmal halt AES-256, 128 und 3 DES, also wirklich am Anfang erstmal rumspielen, gucken, was der Kerberos überhaupt generiert für Keys und dann halt entsprechend halt die auf sichere Krypto umstellen. Muss man natürlich schauen, ob dann halt alle Services und Dienste halt andere Kryptos unterstützen. Das ist immer nämlich das Problem. Jetzt die Service quasi den Service Principle in dem File dann halt auf den jeweiligen Rechnerdienst übertragen, konfigurieren und dann kann der quasi an dem ganzen Kerberos teilnehmen. So. Ja. Löschen, das Ganze geht auch. Yes. So. Eigentlich ziemlich unspektakulär. Ich habe dann noch als zweites Beispiel, ja, dass man das Ganze quasi auf einen Webserver überträgt. So, und das ist quasi wie mit Mod aus Kerberos oder Mod aus Kerb. Also statt normaler Basic aus ist halt der Auth-Type hier Kerberos. Dann kann man einen ganz normalen Auth nehmen, festlegen, dass das halt ausgehandelt wird. Und wichtig, vielleicht, wenn man das irgendwann mal funktionierend halt hat, dass halt der Dienst nicht für mich das Passwort eine Passwort-Authentifizierung macht. Das heißt, wenn ich das auf On lasse, was glaube ich der Default ist, dann fragt mich der Webserver nach meinem Passwort. Im schlimmsten Fall über Non-SSL. Nach meinem Kerberos-Passwort. Wollt ihr nicht. Na, also das sollte man abschalten, aber na, wenn man SSL, könnte man das halt so machen. Jemanden, der halt keinen Kerberos-Client halt hat, dass er sich ein Ticket-Granting-Ticket besorgen kann, könnte man das hier auf On setzen. Dann würde halt mein Apache hier in dem Falle für mich versuchen, halt ein Ticket-Granting-Ticket zu bekommen. Und wenn er das kann, mich dann reinlassen. Muss ich am Apache vertrauen und das ist alles so, nee, das will man also auch nicht. Genau, und man sieht es, also ich habe erst, wo ich das vorbereitet habe, also auch denselben Fehler gemacht, ne, kleingeschrieben. Kann man aber auch dann hier an der Stelle festlegen, okay, guck halt mal nach dem. Und ja, hier speichere ich meine Keytap ab und unten ganz, ganz klassisch require user, dass der Nutzer, ich habe ja gesagt, ist ein bisschen dezentral. Und dann geht das. So, damit das funktioniert, bin gleich fertig. Ja. Also normalerweise, halt, ich verwerfe mal noch meine Keys. Halt. Das heißt also, ich habe jetzt keinen Kerberos mehr. Kriege ich halt ein schönes, ja, unauthorized mit. Keine Passwort-Abfrage, kein gar nichts. Und ich besorge mir halt jetzt ein wieder Ticket-Granting-Ticket, neu laden, tada. Das macht der Browser transparent. Also das macht der Firefox transparent. Völlig transparent. Genau. Wenn das standardmäßig nicht funktioniert, dann gibt es hier in der About-Config erstmal etwas, was man vielleicht setzen muss. Hängt auch jeweils von. Und zwar dieses Negotiate auf Trusted UREs, also man möchte ja nicht jedem seine Tickets schicken. Bei dem Ubuntu hier ist der Default, dass halt das nur über HTTPS UREs geschickt wird. Bei anderen ist das Flag vielleicht leer. Das heißt, da müsste man eventuell Domains halt dann eintragen. Es ist jetzt nicht so schön, muss ich zugeben, weil, ne, das heißt, man muss ja wieder auf dem Client was konfigurieren. Ja. Aber na, HTTPS, ich sag mal, das ist immer mein Anfang. Okay, so, dann sind wir auch gleich durch. Perfekt. Gutes Timing. Dann halt nicht. So, ja, also das muss man eventuell dann halt anpassen. Muss man schauen, falls es nicht geht. Genau, das ist also broken. Achso. Mod auf Kerb Apache 2.2, glaube ich, jede LTS-Distro setzt momentan noch Apache 2.2 ein und das ist kaputt. Funktioniert nicht. Erst auf Apache 2.4 geht's wieder. Ja, toll. Super. Genau, Privilege Separation Sandbox auf Yes setzen. Ja, ansonsten kann halt, wenn die SSH in einem Sandbox läuft, kann ich halt die KeyTab nicht lesen, kann also auch mich auch nicht authentifizieren. Und ja, die ganzen Gruppensachen gibt es also in Unix-Äquivalent zu den PACs, nennt sich PATS. Und ist aber momentan noch ein RFC-Draft, kommt also erst noch. Momentan würde ich empfehlen, Kerberos immer nur in Verbindung mit LDAMI zu setzen, damit man halt irgendwie so ein bisschen beides hat. Also man muss auf jeden Fall dem NFS selber halt ein Ticket vergeben. Also der muss halt auch seine eigene KeyTab bekommen. Und ansonsten halt auf, genau, Principle-Basis. Also auf User-Basis. Nee. Also dann muss man es komplett abschalten. Wobei, falsch, es gibt jetzt in sehr neueren Kerberos-Versionen anonyme Tickets. Das heißt also, man kann quasi so ein anonymes Service-Ticket anfordern und dann theoretisch genau sowas machen. Na? Ja. Also das ist jetzt in Kerberos 1.12 reingekommen. Das ist, glaube ich, erst letztens irgendwo released worden. Das werden Sie garantiert noch in keiner Distro finden, außer Sie bauen sich selber. Also, aber dieses Problem, genau, haben Sie ja auch erkannt, halt, okay, ich möchte halt von meinem KDC jetzt halt zumindest ein Key haben, damit ich irgendeinen Dienst, den ich theoretisch zwar unprivilegiert nutzen kann, auch authentifizieren kann. Genau, und dafür gibt es jetzt anonyme Tickets.
Ja, ich glaube, Markus steht euch auch vor der
genau.
Tür noch.
Ansonsten, wir haben ja einen Stand unten, ich glaube.
Wir müssen hier leider Platz machen für den nächsten Vortragenden und vielen lieben Dank.
Gerne.